Kirchliche Trauung auch für gleichgeschlechtliche Paare? Die lutherische Kirche Schwedens machte zuletzt mit der Entscheidung der Synode Schlagzeilen, homosexuelle Paare auch kirchlich zu trauen. Seit Ende der 50er Jahre hatte in der schwedischen Kirche ein Liberalisierungsprozess begonnen. Die Entscheidung zur Segnung der homosexuellen Ehe ist das jüngste Beispiel für diese Entwicklung. Nach Ansicht von Antje Jackelin, Bischöfin von Lund, ist das Thema aber nicht die einzige Herausforderung der Kirche des Landes. Werner Genron, katholischer Theologieprofessor an der Universität von Glasgow und ein Berater der Bischöfin, stimmt ihr zu. Die beiden nehmen in Rom zurzeit an einem Kongress über Europas spirituelle Wurzeln teil. Stefan Kempes hat mit ihnen gesprochen.
Ja, die Hintergrundgeschichte ist wohl die, dass schon seit einigen Jahren hat die Kirche einen Ritus, um gleichgeschlechtliche Partnerschaften zu segnen. Und nun hat der Staat im Frühjahr ein neues Gesetz gemacht, wo es nun nicht mehr registrierte Partnerschaft heißt für gleichgeschlechtliche Paare, sondern ganz genau wie bei anderen Paaren, also Ehe. Und dann war die Frage, wie verhalten wir uns dazu als Kirche? Können wir nun, wenn der Staat sozusagen das Etikett ändert, können wir dann auch sagen, ja, dann machen wir das genauso? Oder gehen wir da einen anderen Weg? Und die Synode hat nun beschlossen, dass wir das so machen können, dass auch die gleichgeschlechtliche Paare also auch einen Eheschließungsgottesdienst feiern können in der Kirche, wie andere Paare auch.
Haben Sie als katholischer, in Lund lehrender Professor nicht bei Gesprächen mit lutherischen Gesprächspartnern gesagt, oh Gott, Vorsicht, da stehen euch dann ökumenisch Probleme ins Haus?
Ich bin als Theologe, nicht als Katholik, also nicht als Berufskatholik, sondern als Berufstheologe gehört worden im Vorlauf zu diesen Entscheidungsprozessen. Und mir ging es darum zu fragen, wie stellt ihr euch denn vor, dass irgendwelche Partnerschaften oder Ehen dem Reich Gottes dienen? Also geht es doch nicht in erster Linie darum, irgendwelche Segnungen auszuteilen, sondern sich darauf zu besinnen, welchen Auftrag wir in Gottes Schöpfung haben, als Kirche, und Kirche meine ich jetzt im ökumenischen Sinne, zu Diensten zu stehen. Und da wurde mir geantwortet, und das ist durchaus ein wichtiger Einwand, ja, in der katholischen Kirche oder in der anglikanischen Kirche oder in der Church of Scotland, die ich inzwischen auch kenne, hat man überhaupt noch keinen Mut gefasst, Stellung zu den Problemen zu nehmen, die gleichgeschlechtliche Beziehungen mit sich bringen. Und jetzt versuchen wir einen ersten Schritt. Der muss natürlich auch mit dem Reich Gottes zu tun haben. Und da es noch keine eingeschlagenen Pfade gibt, müssen wir, wurde mir gesagt, als schwedische Kirche halt versuchen, einen Pfad zu trampeln, wie immer auch der ist, den ihr vielleicht danach gehen oder besser gestalten könnt. Und ich glaube, dass bei aller Kritik an dem Versuch, einfach aus Menschenrechtserwägungen jedem Mensch das gleiche Recht zuzugestehen, natürlich auch in Zukunft für uns alle, das schließt die katholische Kirche ein, ein Versuch werden muss, wie wir mit homosexuell geborenen Menschen oder lesbisch geborenen Menschen umgehen und wie wir deren Verwirklichung als Menschen im Reich Gottes, nicht ohne das Reich Gottes, mitgestalten helfen können.
Der Kurs der lutherischen Kirche in Schweden ruft auch bei einigen lutherischen Schwesterkirchen Unverständnis hervor. Ist das eine Geschichte, die etwas parallel läuft mit den Anglikanern? Also ein Teil, der voranprescht, Traditionalisten in Anführungszeichen, die dann sagen, nein, das machen wir nicht mit, wir gründen unseren eigenen Verband, der Vatikan, der vielleicht dann schon anfängt zu überlegen, können wir die zu uns herüberziehen?
Ja, ich glaube, da gibt's unter der Oberfläche sind da natürlich viele, viele Fragen. Aber die schwedische Kirche hat also seit den 70er Jahren aktiv mit der Frage der Homosexualität gearbeitet. Das ist also ein langer Prozess. Das ist kein Beschluss, der so aus einer Laune heraus gefasst worden ist, sondern es gibt da eine solide theologische Vorarbeit. Ich würde sagen, und ich habe das auch immer wieder gesagt, also wir müssen diesen Beschluss auch in Relation setzen zum Ganzen. Sowohl theologisch als auch sozial ist eigentlich diese Veränderung relativ begrenzt. Ich weiß nicht, ob Sie die Poverty and Justice Bible kennen. Das ist eine Bibelausgabe, ich glaube, in England gedruckt. Die ist so gedruckt, dass alle Stellen in der Bibel, die mit Gerechtigkeit, Armut und Frieden zu tun haben, die sind so markiert mit so einem Markierungsstift. Und wenn man die Bibel so durchblättert, dann denkt man, wow, das ist ja fast überall, fast auf jeder Seite. Würde man das gleiche Experiment machen mit einer Ehe- und Sexualitätsbibel? und gucken, wie viel da markiert ist, das wäre herzlich wenig. Ich glaube, wir müssen als Kirchen uns auch davon freimachen, dass wir so auf Sexualität getrimmt sind zurzeit und darüber vergessen, welche ungeheuren großen Herausforderungen wir auch haben. Und da denke ich nicht nur an Schöpfung und Klima, ich denke auch an soziale Gerechtigkeit und ich denke auch gerade in den säkularisierten Ländern Europas, welchen enormer Bedarf besteht an neuer Kenntnis über was, worum es eigentlich geht beim christlichen Glauben.
Wenn Sie beide jetzt hier in Rom und in Vatikannähe an einem Kongress über Europas geistliche Wurzeln, spirituellen Wurzeln teilnehmen, dann erleben Sie natürlich ein Rom, das aus schwedischer Perspektive oder auch aus Glasgower Perspektive irgendwie sehr traditionell noch aussieht. Was würden Sie denn gerne mal vatikanischen Gesprächspartnern ins Stammbuch schreiben? Eine Frage an Sie beide.
Das Interessante ist ja, dass keine der drei großen monotheistischen Brüder- oder Schwesternreligionen aus Europa stammt, sondern dass sie alle drei, also Judentum, Christentum und Islam, nach Europa gekommen sind. Und wir in Europa also die Gnade bekommen haben, ein Erbe mitzugestalten, nicht nur zu verwalten, das zukunftsträchtig sein soll. Und das Interessante ist ja, dass wir heute wissen, und vor allem auch seit dem Zweiten Vatikankonzil mit Nostra Aetate ja auch einen schönen Text dazu haben, dass wir ohne die anderen unseren Gottesbezug nicht mehr leben können. Das heißt, wir brauchen die anderen, um Gottes immer tieferes Mysterium zu verstehen, was in Nostra Aetate ja schön ausgedruckt ist. Wenn man das jetzt ein bisschen anders formuliert, kann man sagen, dass die Zukunft Europas eben nicht eine homogene Zukunft sein kann, sondern eine vielgeschichtige, vielgestaltige Zukunft sein muss. Und deshalb ist es jetzt so schön, dass wir uns in Rom treffen können, auch mit vatikanischen Gesprächspartnern überlegen können, wie wir diese pluralistische, aber nicht relativistische Zukunft Europas gemeinsam gestalten können. Nicht nur unsere Traditionen verwalten, sondern unsere Traditionen einbringen, um Gottes größere Gnade zu verstehen für die Zukunft eines Europas, das vielgeschichtig sein wird und sein muss und das unseren Kindern überlassen wird als ein Erbe, in dem sie miteinander im Respekt umgehen und auch wissen, dass die jeweilige Andersartigkeit eine Gottesgabe ist, um ohne die wir Gott und Gottes Mysterium und Gottes Schöpfung nicht angemessen verstehen können.
Ich habe da keine andere Auffassung, sondern teile das voll und ganz. Ich würde dann mehr praktisch noch hinzufügen wollen, dass ich glaube, wir müssen ernsthaft bedenken, wie ökumenische Arbeit neue Formen finden muss. Einerseits dadurch, dass der interreligiöse Dialog so dringend ist in unserer Zeit und auch dadurch bedingt, dass die traditionellen Arbeitsformen ökumenischer Arbeit, wo sich oft ältere Herren treffen, nicht mehr so trägt, sondern dass die, was ich manchmal so nenne, Fußvolksökumenik, dass die ganz andere Dinge zutage fördert. Und ich glaube, das ist spannend.